Seelenlos. Es war einmal ein Menschenfresser, der verspeiste nichts lieber als junge Mädchen und war so gewaltig und gefürchtet im Lande, dass niemand es wagte, ihn zu bekämpfen, um ihm diesen Appetit zu vertreiben. Vielmehr mußten ihm, sobald er ein Mägdlein verspeist hatte, ein anderes geliefert werden. Und um bei der Wahl unparteiisch zu verfahren, mußten alle Mädchen des Landes bis zu einem gewissen Alter, nicht über 18 Jahre, das Los ziehen, ohne Unterschied des Ranges und des Standes ihrer Eltern. Denn Seelenlos, so war der Name jenes mädchenfressenden Ungeheuers, sagte stets, er liebe nächst dem Mädchenfleische vor allem die Gleichberechtigung. Nun geschah es, daß eines Tages abermals das Los gezogen wurde, welches jedes Mal für die arme Jungfrau, die es traf, ein trauriges nicht nur hieß, sondern auch war, und daß dieses Los die Tochter des Königs traf. Zwar suchte der König durch Anerbieten vieler Schätze das Los, welches ihr drohte, von seiner Tochter abzuwenden, aber Seelenlos sprach, »Nein, was einem recht ist, ist dem anderen billig. Mir ist es recht, dass das Los die Königstochter getroffen hat, denn ich habe noch keine Prinzessin gegessen, denke aber, dass ihr Fleisch zart und gut sein müsse, und deshalb, so muß es der König billig finden, dass ich seiner Schätze eh nicht berauben, sondern mich ehrlich und redlich nach meinem Grundsatze der Gleichberechtigung mit Fleisch von seinem Fleisch begnügen will.« Da indessen nicht sofort nach dem gezogenen Los die Königstochter ausgeliefert zu werden brauchte, so ließ der König bekannt machen, daß, wer seine Tochter von dem schrecklichen, ihr drohenden Lose erlöse, diese zur Gemahlin und sein halbes Reich als Mitgift erhalten solle. Allein es meldete sich niemand, denn mit Leuten, welche Seelenlos heißen oder sind, da ist schlecht umzugehen, und niemand mochte sich mit ihnen befassen. Da hörte ein junger Soldat von des Königs Aufruf und dachte in seinem Sinn, mir ist in meinem Dienst schon so viel Seelenloses vorgekommen, und mir ist dafür so viele Herzhaftigkeit eingekorporalt worden, dass ich's wohl mit dem Herrn von Seelenlos aufzunehmen mir getraue. Er ging also zum König und bat sich die Gnade aus, sein Leben gegen Seelenlos für ihn und die Prinzessin in die Schanze schlagen zu dürfen. Darauf gab ihm der König ein schönes Handgeld und schenkte ihm ein scharfes Vorlegemesser, um womöglich den Mann der Gleichberechtigung damit in Stücke zu zerschneiden. Der mutige Soldat machte sich auf den Weg und kam über einen Anger. Auf selbigen lag ein toter Esel und streckte alle vier Beine von sich. Und um den Esel herum saßen ein Löwe, ein Bär, ein Adler, auf der Nase aber saß eine große blaue Schmeißfliege. Jedes wollte seinen Teil vom Esel haben, und alle vier konnten, wie das so häufig bei Teilungen der Fall ist, über die Teilung sich nicht einigen, und sie riefen den Soldaten an, als Unparteiischer das Teilungsgeschäft in der Voraussetzung vorzunehmen, dass er nicht selbst am Esel sich beteiligen wolle, denn in diesem Falle würden sie alle Viere über ihn herfallen. »Nein«, sagte der Soldat, »ich will nichts mit lebendigen Eseln zu schaffen haben, geschweige denn mit Toten. Aber teilen will ich nach Recht und Überzeugung und nach dem schönen Spruch, jedem das Seine.« Er zog sein Vorlegemesser, strich es hübsch auf seinem Säbelriemen ab, wie ein Barbier mit seinem Schermesser auf dem Streichriemen tut, und fing an, den Esel nach Herzenslust zu zerlegen. »Dir, dem Löwen«, sprach der einsichtsvolle Soldat, »dir gebührt vor allem der Löwenteil, der Eselskopf mit dem schönen Gehirn, weil du selbst der Tiere Haupt und König bist. Dann die breite, kräftige Eselsbrust, die stets so siegestolz und freudig weithin jauchzte und mit ihrem Ruhme die Welt erfüllte, nebst einem Rückenstück und zwei Schinken. Dir, dem beherzten, heißblütigen Adler, dem König der Vögel, gebührt des Esels Herz samt allen edlen Innereien, besonders der starken Lunge sowie Leber und Nieren und ein Schinken, vom Fleische ebenfalls ein Rückenstück und einen Lendenbraten. Dir, Meister Petz, kühner Nordlandsrecke, großer Brummer und in nördlichen Gegenden auch ein König der Tiere, gebührt das dritte Rückenstück, der zweite Lendenbraten und der vierte Schinken und was du sonst magst. Dir endlich, blau angelaufene Schmeise, kleiner Brummer, dir gebührt des Esels Schwanz, die Beine und alles, was die drei andere nicht mögen und etwa übrig lassen zu wollen in Gnaden geruhen dürften. Du wirst dich damit umso freudiger bescheiden, da du ja viel zu delikat bist, als schnödes Eselsfleisch zu essen, vielmehr dich vom Tau und Dufte der Blumen sättigest und nur für deine Eier und künftige Larvenbrut ein wenig Fleisches bedarfst. Die vier Tiere waren mit dieser Teilung außerordentlich zufrieden und zollten dem klugen Soldaten den Tribut ihres Dankes. Die Brummfliege setzte sich ihm auf die Hand, küßte diese mit dem Rüssel und sprach, »So oft du diese Stelle mit deinem Finger berührst, kannst du deine unförmliche und ungeschlachte Menschengestalt in eine ebenso schöne, zarte und bewundernswürdige, auch mit reizendem Musiktalent begabte Brummfliege verwandeln, wie ich eine bin.« Der Adler zog sich mit seinem Schnabel eine Schwungfeder aus dem rechten Flügel, reichte sie dem Soldaten dar und sagte, »Mittels dieser Feder kannst du dich, so oft du sie drehst, in einen Adler verwandeln und als solcher große Dinge tun. Auch kannst du sie schneiden und was du mit ihr unterschreibst und verbriefst oder verbriefen lässt, das hält und dauert drei Tage länger als die aschgraue Ewigkeit.« »Biederer Mensch«, sprach der Löwe, »ich muß dir eine Pfote geben, dass wir dich stärken und großmächtig machen in der Welt.« Und der Bär sprach, »Edelster der Edlen, komm an mein Herz, ich muß dich umarmen und dir einen Kuss geben.« Aber der Soldat entgegnete, »Ich danke euch beiden schönstens, ihr seid gar zu gütig, ich habe schon genug.« Denn er fürchtete die scharfen Klauennägel der Löwentatze, wie des Bären Umarmung und die Nähe von dessen Zähnen an seiner Nase. Er drehte daher schnell die Feder, wurde zum Adler, als welcher er sich rasch in die Lüfte erhob, von wo aus er nach dem Hause des Herrn seelenlos umherspähte. Er entdeckte dasselbe mit seinem Adlerblick auch bald, und das war schon ein großer Gewinn für den braven Soldaten. Doch mußte er nun auch auf Mittel sinnen, wie dem seelenlos beizukommen sei. Dem war mittlerweile die Königstochter ausgeliefert worden, doch er hielt sie noch eine Zeit lang gefangen. Nun verwandelte sich der Soldat erst wieder in einen Menschen, drückte mit dem Finger auf das kleine Denkmal der Fliege auf seine Hand und verwandelte sich dann in eine solche und schlüpfte so durch das Fenster des Gemaches, in welchem die Königstochter gefangen saß. Dort verwandelte er sich in seine menschliche Gestalt und teilte der Prinzessin die Absicht mit, sie zu erlösen. Nur möge sie ihm sagen, auf welche Weise er dies möglich machen könne, weil er es für eine große Kunst und schwere Aufgabe halte, jemanden zu entseelen, der seelenlos sei und so heiße. Jedenfalls müsse die Seele des Herrn seelenlos sich doch irgendwo befinden, und dieses Wo müsse ausfindig gemacht werden. Die Königstochter war sehr erfreut über das Vorhaben des tapferen Soldaten, sie zu befreien, und sie versprach ihm, Erkundigungen einzuziehen. Darauf nahm der Soldat seine Verwandlungen vor und entfernte sich. Zu der Königstochter aber kam seelenlos der Menschenfresser. Er brachte ihr treffliche Speisen und Getränke, damit sie sich gut nähre, bis er die Zeit ersehen würde, sie zu verspeisen. Sie fragte ihn gleich, wo denn seine Seele sei. Er aber antwortete ihr, »Dir das zu sagen, werde ich wohl bleiben lassen. Denn wenn ich schon seelenlos bin, so bin ich doch nicht hirnlos, und es könnte mir, wenn ich dann der Seele, so doch am Leibe schaden, wenn ich mein größtes Geheimnis dir, einem schwatzhaften Weibe, anvertrauen wollte.« Aber die Königstochter ließ mit Bitte nicht nach, bis seelenlos ihr dennoch sein Geheimnis anvertraute und ihr sagte, seine Seele sei in einer kleinen goldenen Truhe verschlossen, und diese Truhe stehe auf einem gläsernen Felsen, und der Felsen stehe mitten im Roten Meere. Ein böser Zauberer habe das alles so angerichtet, ihn seelenlos und mädchenfleischfressend gemacht. Er könne nichts dafür. Wenn er aber seine Seele wiederbekomme, so werde er die jungen Mädchen nicht mehr zum Fressen gern haben, sondern sie mit bescheidenen Augen ansehen. Das alles sagte die gefangene Königstochter dem Soldaten wieder, und alsbald verwandelte er sich in einen Adler, flog nach dem Schlosse der vier Winde. Diese waren ausgeflogen, aber ihre Mutter war zu Hause. Er bat letztere um Herberge in ihrem luftigen Palaste und erzählte ihr seine Geschichte, worauf die Windmutter gleich bereit war, ihm durch den Beistand ihrer Söhne zu helfen. Gegen Abend kam der Südwind und der Ostwind nach Hause. Diesen beiden stellte die Windmutter den tapferen Krieger vor und beschenkte ihn mit einem Wünschelflughütchen, das ihm die Kraft verlieh, so schnell wie der Wind zu fliegen. Am anderen Morgen, als die Winde ausgeruht hatten, erhoben sie sich aufs Neue, und der Soldat flog in Adlersgestalt mit ihnen und ebenso rasch wie sie und kam an die Küste des Roten Meeres. Unterwegs hatte er den Winden erzählt, was er wünsche, und die Winde fuhren nicht über das Meer, damit es ruhig bliebe, und dann geboten sie den Fischen, das Kästchen zu suchen, in dem sich die Seele des Herrn seelenlos befand. Das taten die Fische auch, und sie fanden wohl den gläsernen Felsen, worauf die kleine Truhe stand, konnten aber nicht hinauf. Endlich kam eine krumme Gatte oder Weißling, die schnellte sich in die Höhe, ergatterte das Trühlein mit einem Satze und fasste es in ihr Maul und brachte es dem Adler. Dieser schlug mächtig mit seinen Schwingen, wackelte mit dem Schwanze und tanzte vor Freude, worüber die Winde sehr lachen mussten, denn sie hatten noch nie einen Adler possierliche Sprünge machen sehen, so viel sie auch schon gesehen hatten. Darauf drückte der Adler erst den Winden, dann dem Weißling seinen verbindlichsten Dank aus und flog, immer noch das Wünschelflughütlein auf dem Kopfe, nach der Heimat zurück und geradewegs nach dem Schlosse des Herrn Seelenlos. Dort verwandelte er sich wieder in einen Menschen. Er ließ sich sofort anmelden als ein Handelsmann aus dem Morgenlande, der ein Kleinod anzubieten habe. Seelenlos war sehr ungnädig über solch zudringlichen Besuch. Er ließ den Angemeldeten nur deshalb eintreten, um ihn mit Grobheiten zu beköstigen, die jedermann anzutun, er sich zu jeder Zeit berechtigt glaubte. Er fuhr ihn auch alsbald trutziglich an, denn ein Mensch ohne Seele kann nicht anders sein als ungeschliffen und patzig. Der Soldat und verstellte Handelsmann kehrte sich indessen nicht an des Herrn Seelenlos grimmigem Gesicht und an seinem Anschnauzen, sondern er war umso höflicher, je gröber jener war, der sich nicht anders gebärdete, als wollte er ihn ebenfalls fressen. »Ich habe einen Schatz, der für euer Gnaden von unschätzbarem Werte ist«, sprach der Fremde. »Ich biete denselben Ihnen zum Tausche an.«
»Wird ein rechter Bettel sein, sein Schatz«, murrte Seelenlos. »Was kann so ein Lump mir bieten? Bildet er sich ein, ich könnte ihn nicht mit barem Geld bezahlen, dass er sich erfrecht, vom Tausch zu reden? Was hätte ich denn, was ihm ansteht? Gleich will ich's wissen.«
»Euer Gnaden halten gnädigst zu Gnaden«, antwortete der Fremde. »Hoch dieselben halten ein Juwel in Verwahrung. Das ist die schöne Königstochter. Und der Bettel, nach Hochdero eigener Taxation, den ich gegen dieses Kleinod anzubieten mich unterfange, das ist euer Gnaden gnädige Seele.«
»Meine Seele?«
rief Seelenlos mit namenlosem Erstaunen. »Meine Seele hast du?
Bei meiner armen, leider verloren und mir abhanden gekommenen Seele schwöre ich dir, dass du, wenn ich 100 Königstöchter gefangen hielte, alle 100 bekommen solltest, wenn ich nur meine Seele wieder hätte.«
»Ich bescheide mich mit der einen«, erwiderte der Handelsmann, 100 dürften mir zu viele werden. Aber schließen wir den Vertrag schriftlich ab.« Mit diesen Worten zog der Soldat ein beschriebenes Blatt Papier hervor, auf dem schon alles kurz und bündig stand. Er reichte Seelenlos die Adlerfeder dar, mit ihr zu unterzeichnen, welches Seelenlos auch tat. Dann ließ er auf der Stelle seine schöne Gefangene herbeiführen, die eine große Freude hatte, den Soldaten bei der Menschenfresser zu finden, welche bereits den Fremden sich auf das Kanapee hatte niedersetzen lassen. Schon die Nähe seiner Seele begann, ihn menschlicher zu stimmen. Die Königstochter aber hatte geglaubt, sie solle in die Küche geführt und dort abgeschlachtet werden wie eine arme Taube. Jetzt nahm der Soldat das kleine goldene Trühlein aus seiner Tasche, welches mit einer Schraube verschlossen war, und gab sie in Seelenlos Hand. Dieser öffnete geschwind die Schraube, hielt die Öffnung an seinen Mund und zog mit Wohlgefühl seine Seele in sich hinein. Da war mit einem Male der schlimme Zauber gelöst. Die Königstochter war nicht mehr gefangen, und Seelenlos war nicht mehr seelenlos, sondern vielmehr ganz selig. Er umarmte den Soldaten unter einem Strom von Freudentränen und hätte auch gerne die Königstochter umarmt, aber eine ehrfurchtsvolle Scheu hielt ihn davon zurück. Der beste Beweis, dass er wieder eine Seele gewonnen hatte. Doch bat er beide um ihre Freundschaft. Darauf zog der Soldat mit der Königstochter von hinnen, ward von dem Könige, ihrem Vater, in den Prinzenstand erhoben und heiratete als neuer Prinz die junge Prinzessin. Und der gewesene Seelenlos verspeiste keine junge Mädchen mehr. Er ward vielmehr der artigste Kavalier von der Welt. Ludwig Bechstein hat diese Geschichte aufgeschrieben. Gelesen hat sie Henning Fieser.